Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Wir sind in unserem Glaubensweg in der Fasten- und jetzt auch in der Osterzeit. Wir hatten bereits 6 Folgen dieses Glaubensweges, den wir gemeinsam gegangen sind. Heute die 7. Folge beschließt den Reigen. Und der Weg, der uns durch die ganze Fastenzeit durchgeführt hat, der führt uns nun auch noch einen Schritt, den ganz wesentlichen Schritt, möchte ich fast sagen, in die Osterzeit hinein. Denn wir bleiben nicht am Karfreitag stehen, wir bleiben nicht in der Fastenzeit stehen, sondern wir dürfen teilhaben an der Freude. Wir sind mit dem Herrn durch diese spannungsgeladene Zeit auf sein Leiden und Sterben hingegangen. Und jetzt dürfen wir teilhaben an der Freude, die er selbst mit Sicherheit empfunden hat bei der Auferstehung. Wir dürfen teilhaben an der Freude, die auch seine Mutter, seine Jünger empfunden haben, als sie am Ostermorgen die wunderbare Botschaft empfangen durften. Christus ist auferstanden, er ist nicht hier im Grab, sondern er lebt. Ich lade Sie herzlich ein, dieses letzte Wegstück jetzt wieder mit uns zu gehen, dass wir gemeinsam diese Freude ein wenig auskosten dürfen. Ich freue mich, heute Abend den Referenten unserer Reihe wieder begrüßen zu dürfen. Es ist Pater Professor Dr. Hubert Lenz von den Palutinern in Wallendar. Grüß Gott, guten Abend, Pater Lenz.
Ja, einen schönen guten Abend.
Pater Lenz, wir haben ja die letzte Folge unserer Sendung vor dem Palmsonntag gehalten. Und da ging es schon im Hinblick auf die Karwoche eigentlich um das letzte Abendmahl vom Gründonnerstag. Das heißt, diese ganze Woche haben wir da schon ein bisschen in den Blick genommen und wir haben gesehen, wie haben die Jünger da bei diesem letzten Abendmahl reagiert? Was haben die überhaupt verstanden von der ganzen Sache? Wo standen die da überhaupt? Und jetzt nach der Auferstehung auf einmal, da gehen ihnen sozusagen die Lichter auf, eins nach dem anderen. Und so wie da das letzte Abendmahl Thema war bei der letzten Sendung, so geht es auch heute eigentlich weiter. Wir knüpfen an ein Mahl an. Was erwartet uns denn heute, Pater Lenz?
Ja, wir werden heute, der Gesamtweg hieß ja unterwegs nach Emmaus, wir werden heute die Emmaus-Geschichte betrachten, die ja am Ostermontag schon und heute nochmal in den liturgischen Texten Evangelium war. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir sie zunächst erstmal hören, auch wenn sie lang ist, Herr Sonneborn, wenn ich Sie bitten darf.
Ja, gerne. Jetzt hören wir also das Evangelium der Emmaus-Jünger. Am ersten Tag der Woche waren 2 von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die 11 und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Ja, die Geschichte ist uns ja sehr vertraut, aber ich glaube, es ist gut, nochmal zurückzugehen an den Anfang. Da sind zwei, ja, wir wissen nicht genau warum, aber die aufbrechen aus Jerusalem. Und das war ja nicht gerade ein grandioser Aufbruch. Die standen vor einem Scherbenhaufen. Jesu Auftreten hatte viele Hoffnungen geweckt, Menschen begeistert, doch nun, das war's wohl. Der Karfreitag steckte allen tief in den Knochen. Und man muss ja schauen, selbst die Aussage der Frauen, ein Engel habe gesagt, er lebe, entzündete keine neue Hoffnung. Zu groß war die Enttäuschung. Wie heißt es, ihn selbst aber sahen sie nicht. Der ganze Einsatz, die Weggefährtenschaft mit Jesus, wenn man es genau betrachtet, verlorene Zeit und das in den besten Jahren, wird vermutlich manch einer gedacht haben. War es das? Kann es das gewesen sein? Aber irgendwo tief, tief enttäuscht. Und da gibt es ja manchmal die Situation, ich will daran gar nicht mehr erinnert werden. Vielleicht war das der Grund, warum die beiden von Jerusalem fortgingen. Vielleicht war es auch ein anderer Grund. Das wird nicht berichtet, aber verständlich ist es. Verständlich, denn es war peinlich geworden, zum Kreis der Jünger des Gekreuzigten zu gehören. Vielleicht sogar ein Stück gefährlich. Aber so einfach ließ sich das, was sie erlebt hatten, nicht auf die Seite schieben. Sie sprachen miteinander über das, was sich ereignete, tauschten sich aus. Und dann kommt der Fremde dazu. Wir wissen, dass es Jesus war. Aber sie selbst haben ihn damals nicht erkannt. Und wenn man genau hinguckt, bei allen Begegnungen mit dem Auferstandenen wurde Jesus zunächst nicht erkannt. Das kann überraschen. Aus unserer Sicht vielleicht sogar verwundern. Warum haben die den nicht erkannt? Er hat doch davon gesprochen, dass er auferstehen werde. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, sich bewusst zu machen, das war wirklich völlig unerwartet. Selbst wenn sie vorher davon gehört hatten, glauben konnten sie es nicht. Und wenn Menschen sich schwer tun mit der Auferstehung, und heute tun sich sehr, sehr viele in unserem Land schwer, genauso wie sich viele mit dem Tod sehr, sehr schwer tun, in dem Sinne, dass sie ihn sehr stark aus dem Leben beiseite schieben, aber wenn sich viele schwer tun mit der Auferstehung, dann ist das eigentlich gar nicht verwunderlich. Die Ersten taten sich ja auch schwer. Aber Jesus öffnet gleichsam Schritt für Schritt ihr Herz. Im Gespräch spricht er ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte an. Wir aber hatten gehofft, sagten sie. Und im Gespräch entflammt er eigentlich neu ihr Herz. Brannte uns nicht das Herz, werden sie später sagen. Und dann tut er etwas, dass er, der sich zunächst von den beiden informieren und belehren ließ, über das, was geschehen war, er übernimmt eigentlich immer mehr die Gesprächsführung und nicht nur die Gesprächsführung, überhaupt die Führung. Er öffnet ihnen die Augen für die Schrift, die Augen für was? Dass so eine Katastrophe, so ein Einbruch, so ein Leid, so eine Dunkelheit keineswegs ein Zeichen ist, dass Gott nicht da ist. Er öffnet ihnen die Augen, dass dieser Weg zum Heilsplan Gottes gehört. Und Schritt für Schritt können sie die Scherben, mit ihren Erwartungen und die Scherben des Karfreitags, auch mit der Heiligen Schrift, mit dem, was ihnen so kostbar und wertvoll und wegweisend war, konnten sie das miteinander verbinden. Und dann kommen sie an den Eingang des Ortes, wohin sie unterwegs waren. Es heißt dann, Jesus tut, als wolle er weitergehen. Er drängt sich nicht auf. Er lässt ihnen die Wahl, ob sie ihn einladen, mitzukommen oder ob sie sich voneinander verabschieden und trennen. Eine kurze Weggefährtenschaft. Und sie bitten ihn, bei ihnen zu bleiben, und sie sind ja am Ziel. Sie sind dort, wo sie eigentlich, ja, den Primat haben. Aber Jesus nimmt wie ein Hausvater das Brot und bricht es. Das ist ja Aufgabe dessen, der Gastgeber ist, nicht des Gastes. Man spürt richtig, wie die Rollen vertauscht werden. Und beim Brechen des Brotes, da gehen ihnen die Augen auf, heißt es. Warum beim Brechen des Brotes? Da wird ihnen deutlich, das war ja genau das, was vor Ostern geschah. Am Gründonnerstag. Das gebrochene Brot erinnert sie an diese Tat Jesu, der sich hingab, hinbrechen ließ, selbst gebrochen hat für uns. Und dann heißt es, er verschwand vor ihren Augen. Sie haben erkannt, als das Brot gebrochen wurde, man könnte auch sagen, als ihnen deutlich wurde, dass das Brechen, die Scherben ihres Lebens und die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus, dass das zusammen ihnen wirklich die Augen geöffnet hat. Es ist letztlich ein Prozess. Ein Prozess, wie auf andere Weise ihn auch andere nach Ostern erleben. Ein Petrus, eine Maria Magdalena, ein Johannes, wie sie erleben oder ihnen die Augen geöffnet bekommen, der Thomas, ganz deutlich, er ist es. Und keinem ist es sozusagen vom ersten Augenblick an in den Schoß gefallen. Und immer ist es, dass eigentlich die Augen des Herzens erkennen, du bist es. Da wird Jesus oder wird Thomas von Jesus angesprochen oder Maria von Jesus angesprochen oder Petrus von Jesus angesprochen, ganz persönlich. Und das öffnet die Augen für das, was da Wunderbares passiert ist, dass nämlich er, der am Kreuz gestorben ist, auf in einer für uns unfassbaren Weise nicht nur wieder zum Leben kam, sondern wirklich die Tür zum Leben auftat, eine ganz andere Dimension des Lebens eröffnete, den Tod besiegte und Sünde, Schuld und Leid ja auch durchbrach in dieser Verkettung, wo wir nicht uns selbst befreien können. Interessant ist ja, wenn man schaut, die Heilige Schrift wird zunächst erklärt, dann das Brechen des Brotes. Hier ist eigentlich so ein Stück wie der Prozess einer Eucharistiefeier beschrieben. Miteinander gehen sie einen Weg, immer mehr erkennen sie ihn, immer mehr tut sich ihnen der Blick auf für das, was ja im Tiefsten die Wahrheit ist, bis dann, dass sie merken, diese Wahrheit, die ist er, die bist du, Jesus Christus. Und dann passiert etwas, ja, Grandioses. Sie bleiben nicht an dem Ort, sondern noch in dieser Nacht brechen sie auf und kehren zurück nach Jerusalem, dem Ort ihrer großen Enttäuschung. Und was tun sie? Sie erzählen den anderen, was sie erlebt haben. Sie tauschen miteinander ihre Erfahrungen aus und können einander berichten und einander bestärken. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern es ist Realität. Die Geschichte der Emmaus-Jünger zeigt eigentlich im Tiefsten den Prozess, den man persönlich geht und den man als Kirche geht, auf dem Weg zum Glauben und auf dem Weg zur Glaubensweitergabe. Immer wieder, wie auch in der ganzen Fastenzeit, ist es wieder so die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, die die Augen öffnet. Wieder ist es ein Prozess, Wieder ist es das Angesprochensein. Und wieder ist es, wie etwa bei der Frau im Jakobsbrunnen, dass das, was man erfahren hat, man nicht für sich behalten möchte, sondern weitererzählt. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst wird eine Erfahrung gemacht, man könnte sagen die Ostererfahrung, und dann wird weitererzählt. Das eine baut auf dem anderen auf. Ich denke, das ist so ein Stück auch wegweisend für uns als Kirche. Aber darauf kommen wir im zweiten Teil zu sprechen. Ich möchte jetzt zunächst nochmal für die Emmaus-Jünger ein wenig zum Nachdenken uns anregen. Habe ich in meinem Leben eigentlich schon solche Prozesse durchgemacht, wo ich wirklich von Traurigkeit, von Fassungslosigkeit, von Ratlosigkeit, von Unverständnis hingeführt wurde, dass mir die Augen geöffnet wurden und dass ich mitten in dieser Not, mitten in diesen Scherben, in dem, was gebrochen war, ihn oder besser dich, Jesus, erkennen konnte. Dass das wie ein dieser Bruch, was zerbrochen war, wirklich wie ein Aufbrechen neuen Lebens war. Habe ich sowas schon mal erfahren? Kenne ich das aus eigenem Leben? Kenne ich das Nichtverstehen der Botschaft Jesu? Den Schmerz, die Trauer? Das Nicht-Glauben-Können an den Auferstandenen? Ich glaube, das ist wichtig. Für mich ist es ja geradezu wegweisend, dass eigentlich in den Evangelien es nie glatt geht mit dem Erkennen der Auferstehung. Das ist nicht ein Verstandesakt, den ich irgendwie durch oftmaliges Wiederholen oder auswendig Lernen in mich aufnehme, sondern ein Akt, wo mein Herz mitgehen muss. Und das Herz mitgehen kann eigentlich nur, wenn ich mir auch zulasse, das Unverständnis, die Fragen, die Zweifel, der Widerstand, das, was eben die ersten Jünger ausmacht und dass auf diesem Wege ich einen Prozess in mir selbst erst einmal gehe, der dann vielleicht auch hilft, andere auf diesem Weg zu begleiten, so einen Emmaus-Weg, einen Emmaus-Prozess in anderen Menschen zur Entfaltung kommen zu lassen. Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, ob wir solche Prozesse persönlich kennen. Denn wir haben ja eine Riesengefahr. Wir wissen am Karfreitag, wenn wir den Gottesdienst feiern, wenn Kreuzverehrung ist, da folgt die Osternacht, hundertprozentig. Steht schon in den Gottesdienstordnungen. Aber in unseren Herzen, da kann es ja so sein, dass sowohl der Karfreitag gar nicht so richtig tief reinkommt, diese Erschütterung, wie auch die Auferstehung gar nicht so ganz tief reinkommt, weil dieses Ringen, dieser innere Prozess, dieses Suchen und Fragen und Zweifeln und dann tief durchatmen und gefunden haben, weil das uns vielleicht zu wenig vertraut ist, vielleicht auch zu wenig gefördert ist. Vielleicht ist es manchmal gut, wirklich in den Karfreitag so einzutauchen, dass einem die Botschaft von Ostern wieder wirklich neu zu Ohren kommt und ins Herz kommt. Und ich glaube, das ist eine Situation, die auch für uns als Kirche eine Herausforderung ist. Die Zahl derer, die sich der Kirche verbunden fühlen, und zwar vom Glauben her verbunden fühlen, nicht nur als eine gesellschaftliche Größe, die ist deutlich im Abklingen. Es gibt deutlich Probleme, was die altersmäßige Zusammensetzung betrifft. Und viele tun sich mit dem, was im Zentrum des Glaubens steht, und da steht nun mal, dass im Tod das Leben ist, viele tun sich damit schwer. Und wenn wir es so verkündigen, dass man den Eindruck hat, alles klar, er ist auferstanden. Und Thomas, der Zweifler, der ist eher eine peinliche Gestalt. Er ist eben der Ungläubige. Aber eigentlich ist er doch Patron von uns allen. die wir unsere Fragen haben, die wir unsere Zweifel haben, die wir nicht einfach das so ganz selbstverständlich in uns aufnehmen können, wie es die Jünger damals auch nicht konnten. Ich denke, dass es für andere wichtig ist, zu spüren, dass so ein erster Punkt, Mensch, das Kind, die sind auch nicht so sozusagen hundertprozentig im ersten Augenblick dabei, sondern die brauchen ihre Zeit und die verstehen meine Fragen und meine Zweifel und die kennen die von innen her aus eigener Erfahrung. Ich glaube, das ist für einen Außenstehenden, einer, der am Suchen ist, ganz, ganz wichtig, begegne ich in der Kirche Menschen, wo ein Raum ist für Suchende. Und zwar nicht nur ein Raum, dass man sagt, ja, du kannst ja noch, du hast ja auch Zeit und wir gönnen dir ja auch die Zeit, sondern ein Raum, der von innen her geöffnet wird, wo man sagt, du, wir kennen uns in deinem Suchen wieder, uns geht es nicht ganz anders, wir erleben das ja bei uns selbst. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Punkt. Finden solche Menschen in uns Raum und Verständnis? Oft heißt es, in den Gemeinden ist wenig Ansatzpunkte oder wenig Möglichkeit, dass Menschen irgendwo sich beheimatet fühlen, verstanden fühlen, die auf der Suche sind. Ein zweites, in den letzten 8 Jahren etwa, man kann wirklich sagen, so um das Jahr 2000, begann das Stichwort missionarische Seelsorge immer stärker zu werden. 2004 hatten ja unsere deutschen Bischöfe einen Hirtenbrief geschrieben, einen sehr guten Hirtenbrief, Deutschland Missionsland. Faktisch ist das so. Auch wenn 2/3 der Deutschen noch einer Kirche zugehörig sind und Kirchensteuer zahlen, im Herzen verbunden ist die Zahl doch wesentlich geringer. Und da leiden wir auch drunter und viele tun sich mit dem einfach sehr schwer, was für uns wesentlich zum Glauben gehört. Und wie können wir missionarisch werden? Wie können wir andere neu für den Glauben ansprechen und begeistern? In den letzten Jahren wurde in vielen Bistümern Deutschlands Programme gestartet. Ich weiß von 2 Bistümern, da heißt es Sparen und Erneuern. Da musste einerseits Geld eingespart werden, weil die Kirchensteuern deutlich zurückgingen. Und dann zugleich hieß es, wir wollen erneuern. Aber wie geht das? Das Sparen, das geht meistens noch irgendwo, auch wenn es manchmal hart an die Grenzen geht, etwa in Berlin oder in Aachen. Aber das Erneuern, wie macht man Erneuern? Wie kann man Gemeinden erneuern? Ich glaube, da stehen wir oft ratlos davor. Und die Emmaus-Geschichte zeigt ja eigentlich einen Weg, wie Erneuerung geschieht. Erneuerung geschieht, wo sich Menschen ihren eigenen Grenzen, ihrer Unzufriedenheit, ihrem Ärger, ihren Enttäuschungen stellen. Die Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Und sie haben ihr Herz geöffnet und im Gespräch mit Jesus war Schritt für Schritt immer mehr bewusst geworden, dass er wirklich die Führung übernommen hat und immer mehr bewusst geworden, dass mitten in diesem Leid der Auferstandene gegenwärtig ist. Und das kann ich nicht machen, das kann ich nicht irgendwie verordnen oder verschreiben. Ich glaube, das geht nur, wo wir uns ehrlich sind. Wenn wir genau hingucken, sind wir nicht auch so manches Mal in unseren Gemeinden vor einem Scherbenhaufen? Auch wenn äußerlich dieses oder jenes läuft, aber gibt es nicht Dinge, wo wir wirklich enttäuscht sind? Gibt es nicht die Scherben, dass die Kinder oder Enkel ganz andere Wege gehen und dass man machtlos daneben steht? Ich denke an so manche Ordensgemeinschaft, die seit 20, 30 Jahren um Nachwuchs gebetet hat und er kam nicht, er blieb aus. Wir werden in den nächsten 10 Jahren eine Reihe von Ordensgemeinschaften Sterben erleben hier in Deutschland, die nicht mehr weiter existieren können. Gibt es das nicht, diesen Scherbenhaufen, wenn ich als Priester mich für alles Mögliche eingesetzt habe, wirklich das Beste gegeben habe oder versucht habe zu geben und dann feststelle, Was hat's gebracht? Da hat man sich vielleicht gemüht, monatelang für die Erstkommunion Kinder und stellt dann fest, der Erfolg fortbleibend. Nach dem Erstkommunionsonntag, nach wenigen Wochen, ist man wieder unter sich wie früher. Das sind ja alles so Enttäuschungen, die sollte man zulassen und sagen, wir sind da ratlos. Und wir haben da nicht irgendwo ein Rezept und irgendein Mittel, wie das Ganze funktionieren kann, sondern wenn man genau hinschaut, Jesus kommt in diese Situation. Das war ja das, was eigentlich die ganzen Evangelien der Fastenzeit hindurch uns immer wieder begegnete. Jesus kommt in diese Situation. Ob es zu der Frau im Jakobsbrunnen war oder zu dem Blinden oder zu dem Lazarus. Und oft musste man die eigene Grenze erstmal aushalten und zulassen, bis wirklich Neuaufbruch geschah. Der Neuaufbruch ist nicht durch irgendwie Ärmel hoch und los und durch irgendwelche großen Kampagnen. Das kann alles sein, das ist ja nicht ganz verkehrt. Aber entscheidend ist eigentlich, dass innerlich das Herz durch die Begegnung mit dem Auferstandenen entflammt wird. Da geschieht etwas. Und da wird etwas in Gang gesetzt, was, genau genommen der Weg der Kirche über die ganzen 2000 Jahre war. Dass immer wieder, dann wenn Menschen in der Tiefe des Herzens Christus erfahren hatten, von ihm angesprochen wurden, dass sie dann nicht schweigen können. Wie Petrus etwas später dann sagt nach Pfingsten, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wo sie nicht schweigen können, sondern das weitersagen, mit anderen teilen, sich gegenseitig stärken mit ihren Erfahrungen. Da war dann auch nicht alles glatt und gut, da gab es auch Probleme, aber die Erfahrung des Auferstandenen ging so tief, dass die auch kräftiger war als viele, viele andere Schwierigkeiten und Enttäuschungen. Die Apostel haben ja auch vielerlei Enttäuschungen in ihrer Tätigkeit mitgemacht. Wenn wir uns heute überlegen, wie kann ich Menschen für den Glauben gewinnen? Ich glaube, dann geht der Weg vielleicht gar nicht zuerst nach außen, sondern geht der Weg zuerst nach innen. Was ist eigentlich an diesem Glauben mir so wichtig? Und wie tief hat mich der Auferstandene angesprochen, dass ich wirklich davon gerührt bin und anderen weitergeben möchte? Weitergeben möchte nämlich Erfahrungen, die ich machen durfte, von dem Leben etwas, was in mir ist und nicht nur ein Wissen, eine Botschaft, eine Information. Für mich ist die Feier der Osternacht, vor allem der allererste Teil, immer etwas sehr Berührendes. Bei uns im Haus ist es auch so, dass wir einen unheimlich langen Gang haben vom Osterfeuer bis zum Eingang der Kirche, einen sehr schönen Gang. Und ganz vorne geht die Osterkerze brennend und der ganze Gang voller Menschen, aber kein einziger hat Licht an und alles rum ist dunkel. Man zieht hinter Christus her und dann wird am Kircheneingang das zweite Lumen Christi gesungen und die Kerzen der anderen entzündet an diesem Licht der Osterkerze und das Licht wandert dann durch den ganzen Gang hindurch. Das ist ja eigentlich genau das, man gibt einander das Licht weiter und zwar das Licht, was man sich nicht selbst am Feuer angezündet hat, sondern das Licht, was von der Osterkerze kommt, von Jesus Christus. Und das ist für mich eigentlich so ein Symbol für das, was Glauben ist. Zunächst hinter Jesus herziehen und dann dieses Licht empfangen und dieses Licht auch miteinander teilen und einander weitergeben. Denn hinten kommt es ja nur an, auf diesen langen Weg, in dieser langen Prozession, wenn es von vorn nach hinten auch wirklich weitergegeben wird. Und das ist für mich ein Bild, wenn ich mich frage, wie können wir Kirche erneuern, dann ist es für mich nicht zuerst eine Frage, wo und wie machen wir Werbung, sondern wie können wir einen Prozess in uns selbst auslösen, in unseren Gemeinden, dass wir uns selbst wieder wie die Emmaus-Jünger auf dem Weg erfahren, dass wir vielleicht darüber sprechen, wo in uns Scherben sind, wo in uns Enttäuschungen sind über Dinge, die nicht so sind, wie wir eigentlich es gerne hätten und wie es eigentlich auch stimmig und richtig wäre. Und ob wir uns wirklich darauf einlassen, dass er auch für uns das Brot bricht. Dass ich persönlich wirklich der Empfangende bin und nicht der Machende. Und dass ich dann das, was ich empfangen habe, weitergebe. Ich denke, das ist im Letzten der Weg der Kirche, wenn sie wirklich etwas tun will in dieser Situation, die ja die Bischöfe benennen Deutschland Missionsland, in dieser Situation, wo wir als Kirche Minderheit sind und doch eine große, grandiose Botschaft haben. Vielleicht müssen wir wirklich oft erst nach innen gehen, in uns etwas neu entzünden und dann die Flamme, das Feuer nach außen weitergeben. Das wäre für mich so wegweisend, dieses Evangelium, auch für unsere Situation der Kirche.
Pater Lenz, herzlichen Dank Ihnen für Ihren Vortrag. Bevor wir jetzt ins Gespräch kommen, darf ich gleich eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Schwester Teresita aus dem Kloster Seligenthal in Landshut. Grüß Gott, Schwester Teresita.
Grüß Gott, hier Schwester Teresita, Pater Hubert Lenz.
Grüß Gott.
Ich war im Studium in München und habe auch zum Teil im Georgianum damals mit dem...
Naja, ich habe so eine Ahnung.
Ja. Und ich wollte heute einfach Zeugnis geben, da ich hatte sehr viele Schwierigkeiten durchzukämpfen mit mir selber. Sehr, sehr dunkle Erfahrungen waren für mich wiederholte Austritte von Mitschwestern, die schon länger als ich im Kloster waren. Und das waren für mich ganz große Prüfungen. Also das war für mich viel... Also Leid, weil erstens habe ich mir nicht vorstellen können, was ist jetzt eigentlich da los? Das hat mich so total beschäftigt und ich habe dann auch Unterstützung bekommen, natürlich in Gesprächen und so, dass ich damit fertig geworden bin, aber nachträglich jetzt rückblickend sehe ich da drinnen, also ich habe es dann einfach für mich umgedeutet. Ich habe gesagt, das hat ja sicher auch eine Botschaft für mich, diese ganzen Erfahrungen und immer diese wiederholten Erfahrungen, die jetzt mal sehr neu, sehr geschmerzt haben. Das war für mich dann einfach eine Herausforderung, mich damit auseinanderzusetzen, was will ich denn eigentlich leben? Was ist für mich im Kloster das Wichtigste? Ne? Und das Wichtigste dann ist für mich die Beziehung, die ich mit Jesus leben will, den Weg mit ihm gehen, so wie die Emmaus-Jünger auch gegangen sind. Sie sind einfach mit ihm gegangen, obwohl sie ihn noch nicht so recht erkannt haben. Mir geht's ja auch oft so im Alltag, dass ich erst im Nachhinein erkenne, ja, das war von ihm her so und so und er wollte mich damit ja praktisch wieder aufrütteln oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Auf jeden Fall war für mich das wichtig, dass ich sage, er hat für mich da drin auch eine Botschaft und die Botschaft, die ich für mich herausgelesen habe, war erstens, lebe du so, dass Jesus deine ganze Liebe bekommt, die er sich von rechts wegen, also erwartet von dir und versuche einfach diese Erfahrungen so umzudeuten, dass du sagst, er möchte mir immer wieder sagen, dass schau auf das, was für dich das Wichtigste ist, das ist unsere Beziehung und das ganze Drumherum und was da auch noch ist, das sind Erfahrungen, die mich immer tiefer hineinbringen in meine Mitte, also was ich eben leben will. Und ich habe jetzt nachträglich erkannt, dass die große Schwierigkeit ist darin, glaube ich wirklich, im Alltag, also dieser es gibt ja auch eine praktische, wie soll ich sagen, praktisches Dahinleben ohne Gott praktisch, glaube ich wirklich, dass er in meinem Leben, der Auferstandene, so gegenwärtig ist, dass ich jederzeit mit ihm rechnen kann, dass ich jederzeit mich an ihn wenden kann und mit allem und dass diese Kommunikation praktisch da ist. Und wenn ich das jetzt leben möchte, es ist ja auch eine Gnade, ein Geschenk, dann ist alles für mich eine Botschaft, ne? was an mich herankommt. Und ich bete auch immer darum, dass wir alle, die wir ihm geweiht sind, diesen Blick bekommen für seine Liebe, dass wir darauf antworten können. Weil nur dann, wenn unsere Beziehung zu ihm stimmt, dann hat das Ganze ein Fundament, dann kann kommen, was will, dann, ja, dann sind wir praktisch an ihn sozusagen so fest gebunden, dass uns diese Stürme dann auch nicht mehr umwerfen. Die können uns zwar ziemlich zusetzen, aber sie können uns dann nicht mehr aus der Bahn werfen, in dem Maß, dass wir ganz von ihm wegkommen.
Schwester Teresita, danke. Ich glaube, das war ein wichtiger Beitrag. Sie haben das zwar jetzt aus dem Kloster gebracht, aus Ihrer Erfahrung, aber wir können das eins zu eins, glaube ich, auch für unsere Hörer gelten lassen. Pater Lenz, was meinen Sie?
Ja, ich denke, das war völlig passend. Also für mich war eben sehr wichtig, der Satz von Ihnen, Schwester Teresita, wo Sie sagten, was liegt für eine Botschaft darin?
Ja.
Was liegt heute für eine Botschaft in unserer Situation der Kirche? Wenn es stimmt, dass Jesus alle Zeit bei uns ist, dann ist er nicht heute weniger bei uns als vor 50 oder 60 Jahren. Und was in der Situation, in der wir heute stehen, was ist da für eine Botschaft für uns als Kirche? Und das andere ist ja, dass Sie sagen, ja, da gibt es diese Stürme und da gibt es die Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass wir insgesamt gesehen in der kirchlichen Verkündigung vielleicht zu wenig in diese geholfen haben, mit diesen Schwierigkeiten zu leben und zu sagen, Leute, das ist mitten im Kloster, das ist mitten im Priesterseminar, das ist mitten in der Bischofskonferenz, wo es auch ein Ringen und ein Suchen gibt und nicht einfach, ich bin darüber hinweg und ich bin fix und fertig. Das ist eine.
Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass alles von ihm her zunächst einmal eine Gabe ist. Wir machen immer viel zu viel. Und erst einmal ist ja wichtig, dass wir an seine Liebe glauben. Erst wenn das wirklich da ist, dass wir uns persönlich von ihm angesprochen und geliebt fühlen, dann können wir erst antworten. Und unser ganzes Leben ist ja eigentlich nur ein Antworten. Weil wir haben ja eigentlich schon von ihm alles empfangen, aber wir meinen immer, wir müssen machen und das und jenes. Und unsere Kirche krankt schon meinem Empfinden nach ein bisschen an Aktionismus. Meine Namenspatronin Therese von Lisieux hat gesagt, in dem Maß, wo wir mit Jesus verbunden sind, wirken wir auch. Nur, dass wir das einfach den Erfolg natürlich nicht sehen. Aber wir können viel mehr durch sein und durch unser Leben und sicher auch, wie Petrus sagt, wenn steht jedem Redende und Antwort, der euch nach eurer Hoffnung fragt. Aber die fragen uns bestimmt nur dann, wenn wir, ja, wie soll ich...
Davon was ausstrahlen.
Ja.
Schön.
Ja.
Ein Gruß nach Landshut.
Pater Lenz, Sie wollten vorhin noch eine zweite Sache
dazu
sagen.
Ja, ich wollte eigentlich noch einen zweiten Punkt, den die Schwester eben angesprochen hat, sagen. Das hatte ich eigentlich vorhin vor und irgendwie untergegangen. Da hat sie praktisch eine Steilvorlage geliefert. Und zwar der Punkt, dass jederzeit damit rechnen, dass Jesus dazukommt, wie bei den Emmaus-Jüngern. Also stellen Sie sich mal vor, eine Pfarrgemeinderatssitzung oder eine Bischofskonferenz hätte den Punkt unerwartetes Dazukommen Jesu. Also er würde wirklich plötzlich unter uns auftauchen und möchten wir, dass er seine Meinung sagt zu dem, was wir als Konferenzpunkt haben, oder möchte ich bei dem, was ich gerade am Planen bin, bei mir im Kalender oder sonst wie, möchte ich, dass er dazu seine Meinung sagt, oder ist das störend? Unerwartet, passt jetzt nicht. Ich glaube, wenn man mal anfängt, sich so zu fragen, was wäre, wenn er tatsächlich dazukommt, nicht nur theoretisch, so grundsätzlich, sondern tatsächlich, und gebe ich ihm überhaupt Raum dafür? Ich kenne jemanden, der sagt, bei mir hat Gott meistens nur nachts eine Chance zu kommen, weil tagsüber ich völlig beschäftigt bin mit all den Dingen, die ich zu tun habe, beruflich und ehrenamtlich und sonst was. Also hat Gott eine Chance, in unsere Sachen hineinzukommen, in dem Sinne auch, dass ja man sich überhaupt mal einfach überlegt, wenn der käme, wie ging es mir damit? Oder ist das doch mehr eine Hypothese, dass Jesus tatsächlich lebt und Herr der Kirche ist?
Ich wollte vorhin auch, als Sie über das Evangelium sprachen, da kam mir so die Frage in den Sinn, das schließt jetzt genau an das an, was Sie sagen, wie geht's mir eigentlich damit, wenn denn Jesus mit mir geht, und das tut er ja bestimmt oft, lade ich ihn denn auch wirklich ein? Oder wenn man mal so zurückschaut, wie oft habe ich ihn denn gar nicht eingeladen, jetzt mit mir reinzukommen und dabei zu sein, mir überhaupt mal die Augen öffnen zu lassen? Ne?
Dann die Leitung zu übernehmen. Also ich habe das jetzt erst so in den letzten Wochen, weil ich mich mit dem Evangelium auch, das, was ich so ein bisschen vortrage, hat es woanders auch schriftlich gegeben, weil ich mich damit so ein bisschen befasst habe, da ist mir selbst erst bewusst geworden, dass ja Jesus eigentlich mit dem Brechen des Brotes die Leitung übernahm. Dass er praktisch Herr der Zusammenkunft war. Dass er das vorher schon war beim Erzählen, dass immer mehr er die Gesprächsführung übernahm und dass er dann das Brot brach und nicht einer von den beiden, die ja mehr oder weniger Gastgeber waren. bereit, dass er dazukommt und wirklich die Leitung unserer Zusammenkunft übernimmt. Mhm. Ich glaube, das ist so, das klingt zunächst theoretisch, aber wenn man es so ganz konkret macht und überlegt, es gibt oft in Pfarrgemeinderäten ein geistliches Wort und dann anschließend kommen wir zu den richtigen Tagesordnungspunkten.
Mhm. Ja.
So ist ja ist nicht selten die Erfahrung. Nicht? Oder wir beten vorher mal und dann kommen wir endlich zu den Punkten, wo es ums Eingemachte geht oder das Wichtige geht. Mhm. Das Zusammenbringen fällt uns unheimlich schwer.
Ja. Ganz interessant ist doch auch, Sie sagen, Jesus übernimmt eigentlich mit dem Brotbrechen die Leitung. Aber genau in dem Moment sehen die Jünger ihn nicht mehr. Also normalerweise würde man sich vorstellen...
Sie haben seine Nähe erfahren. Mhm. Die haben seine Nähe erfahren. Also jetzt wirklich, es ging ihnen die Augen auf, die Augen des Herzens. Und dann sehen sie ihn nicht mehr. Das ist ja auch die Situation der Kirche. Er ist ja nicht mehr so greifbar, wie er damals nach Ostern für die Jünger greifbar war oder sichtbar war. In all der Schwierigkeit, dass sie ihn doch nicht immer gleich so richtig erkannten. Und er ist nicht mehr greifbar, aber sie haben im Herzen ihn so, wie soll ich sagen, so tief aufgenommen, dass sie fähig sind, aufzubrechen in der Nacht und zu den anderen und an den Ort ihrer Enttäuschung zurückzugehen und zu bekennen, zu berichten, zu bezeugen. Er lebt, er ist uns erschienen. Ich denke, das ist genau die Situation. Jesus ist nicht mehr sichtbar, greifbar da, aber seine Zeugen haben ihn so lebendig in sich, dass sie eigentlich seine Wirklichkeit unter uns lebendig werden lassen.
Ich habe mal in einer Osterpredigt gehört, da hat der Priester, der die Predigt gehalten hat, dass also das Geschehen ist, das Brotbrechen, eucharistisch gedeutet, und der hat das dann so umgelegt, hat gesagt, in dem Moment, wo Jesus ihnen die Eucharistie reicht, ist Jesus ja wirklich in ihnen, und dann müssen sie ihn auch nicht mehr sehen, sozusagen ein ganz krasses Zeugnis dafür, dass Jesus in sie hineingeht und damit ihren Blicken entschwinden kann.
Das auf jeden Fall, also die Emmaus Evangelium hat auf jeden Fall klare eucharistische Züge. Mhm. Ich meine ja sogar, dass die ganze Eucharistiefeier eigentlich der Wortgottesdienst und das Eucharistiefeier und dann am Ende das Ite Missa ist. Nicht? Das Ende ist ja Sendung. Nicht? Also früher im Lateinischen heißt es ja, geht, Missa ist, es ist Sendung. Also es geht in Frieden. Das ist ja eigentlich geht, gibt den Frieden weiter oder bleibt in dem Frieden und gebt weiter, was ihr empfangen habt. Aber geht, es ist Sendung und der Auferstandene geht mit euch. Und das geschieht ja genau bei dem, was sie tun.
Mhm. Und interessant ist, dass die, eigentlich auch schön für unsere Sendung heute Abend, interessant ist ja, dass das, dieser Gang nach Emmaus geradezu, obwohl schon nach der Auferstehung in der Fastenzeit beginnt, und es beginnt geradezu mit einem Confiteor. Sie bekennen nämlich, dass sie nicht geglaubt haben, obwohl sie es hätten wissen müssen. Die Schwester, die uns vorhin angerufen hat, Schwester Teresita, die hat eine ganz wichtige Frage gestellt. Sie hat nämlich gesagt, was ist für mich im Kloster das Wichtigste? Und das ist ja eine Frage, man kann ja einsetzen, was man will. Was ist für mich in meinem Leben letztlich das Wichtigste? Diese Frage, die haben wir auch in der Fastenzeit immer wieder schon mal gehört. In Verbindung damit ist natürlich auch der zweite Punkt, den Schwester Teresita erwähnte, dieser Punkt, ab dem es wirklich in mir zündet. Also wie kommen wir dazu? Wo ist eigentlich dieser, kann man das machen? Muss man sich's schenken lassen? Wie ist das? Dieser Punkt, ab dem wir dann missionarisch Christen werden, wie Sie es gesagt haben, wie erreichen wir den?
Also ich glaube, was wir tun können, ist, wie soll ich sagen, für uns mit anderen ein Spielfeld so, wir sollen sein Spielfeld herstellen, wo man sagt, hier, da wollen wir uns jetzt bewegen. Und da wir uns bewegen, das sind eigentlich so die wirklichen Fragen unseres Lebens. Etwa die Frage nach dem Leid, die Frage, was erfüllt mich, die Frage, was für Hoffnungen habe ich, die Frage, was für Sehnsucht ist in meinem Herzen, das Miteinander reden. Also ich denke, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dazu gehört auch das Thema Schuld, das Thema Tod. Das kann ich abstecken, das kann ich ansprechen, und ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Themen nicht zu verschließen, sondern anzusprechen, welche guten Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht, was war eigentlich das Beglückende, und es sind meistens irgendwelche menschlichen Begegnungen, menschliche Geschenke im Miteinander, und dann, dass es innerlich zündet, das kann ich nicht machen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, ich kann diese Botschaft bringen, aber dann heißt es, sie empfing vom Heiligen Geist. Also, dass es innerlich ankommt und dass plötzlich einem aufgeht, das war ja nicht nur der Pater Lenz, da hat Gott gewirkt, das war ja nicht nur mein Mann, meine Frau, meine Kinder, sondern da hat Jesus letztlich zu mir gesprochen, das kann ich nicht machen. Was ich tun kann, ist helfen, dass es überhaupt zu diesem Punkte kommt, wobei das keine Garantie ist, dass es dazu kommt. Und umgekehrt, wir nicht sagen können, Gott kann nicht woanders wirken. Aber da gibt es ja schon Erfahrungswerte, dass bestimmte Dinge den Glauben stärker lebendig werden lassen.
Aber ich denke, wir dürfen voraussetzen in unserem Bemühen, gerade wenn wir Gott darum bitten, dass es zündet, dass er auch sicherlich will, dass es eines Tages zündet.
Er hat ja keine größere Sehnsucht. Nicht machbar. Also es, oder ich will es mal anders ausdrücken, wenn wir bei uns bei den Glaubenskursen bestimmte Vorträge immer wieder halten und bestimmte Liturgien feiern, dann haben wir schon die Erfahrung, da gibt es bestimmte Stellen, da tut es oft irgendwo Klick machen und zünden. Aber wenn wir das wieder durchführen, haben wir keine Gewissheit, ob es auch jetzt in diesem Augenblick passiert. Also das ist nicht, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwo so Macher werden, die denken, ah ja, das und das und dann macht's Klick und fertig, sondern das ist jedes Mal für mich heute noch, nach vielen Jahren, so ein inneres Zittern, wie kommt es rüber, kommt das, worum es eigentlich geht, an oder verschließen sich die Menschen oder gleichgültig oder ist es vielleicht doch an ihnen vorbei oder so. Also davon bin ich nicht frei und auch wenn dann irgendwelche Schwierigkeiten oder Widerstände sind, dann werde ich unsicher und es ist, denke ich, auch gut, dass man selbst solche Prozesse durchmacht, wo man einfach merkt, ich habe es nicht in der Hand.
Noch etwas, was Schwester Teresita vorhin gesagt hat, was mir auch noch wichtig ist. Sie sagte, ja, das war ein sehr reichhaltiges Zeugnis, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt, sie sagte, so viele Stürme, die sie da miterlebt hat im Kloster, und wieder sage ich, das gilt ja für jeden von uns. Jeder erlebt so die Stürme, wo es hagelt, blitzt und donnert und man weiß gar nicht so recht, was eigentlich los ist und rettet sich nur durch. Da fiel mir ein bekannter christlicher Schriftsteller ein, der mal Christus sprechen lässt, nachdem er gefragt wurde nach dem Schicksal, nach Beweggründen, nach dem, was in anderen Menschen vorgeht. Da sagte er, über das, was andere für einen Weg gehen, wird niemandem Auskunft gegeben. Und das hat mich auch eine ganze Zeit lang begleitet, diese Aussage. Ich finde das so wichtig, denn wir müssen uns gar nicht so drum kümmern, drum sorgen, sondern wir dürfen getrost unseren Weg gehen, alle anderen natürlich mit unserer Fürsorge bedenken, aber ich glaube, was uns dieses Evangelium heute auch zeigt, dieses grenzenlose Vertrauen auf Jesus. Geh deinen Weg und vertrau darauf, dass ich alle wie dich führe, jeden lieb ich ganz und gar. Also das wollte ich da noch ein bisschen herausheben aus dem Zeugnis von Schwester Teresita.
Das ist ja bei den Osterevangelien an der Stelle, wo Johannes und Petrus mit Jesus da zusammen sind und Petrus bekommt gesagt, jetzt bist du jung und da packst du zu und wenn du alt bist, wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und er spürte, da geht letztlich auch ums Sterben, und dann fragte er, was ist mit diesem da? Also mit Johannes, ne? Ja. Lieblingsjünger. Und die Antwort Jesu, du, das ist nicht dein Thema. Dein Thema bist du. Also ich übersetze jetzt mal ein bisschen forsch. Aber geh du deinen Weg und was kümmert dich, was mit ihm ist? Nicht, dass es dann hieß, man hätte gedacht, Johannes wird vielleicht überhaupt nicht sterben. Starb ja doch. Aber geh du deinen Weg und lass das links und rechts bei den anderen geschehen. Ich denke, das ist ja heute oft eine ganz wichtige Frage. Es bröckelt ja an verschiedenen Stellen. Das ist ja nicht, wenn manche Gemeinde so in den letzten 20, 30 Jahren nicht nur einmal, sondern mehrfach erlebt hat, dass der Priester bei ihnen aufgehört hat oder ein Kaplan aufgehört hat oder so, das geht ja schon ins Innere ganz schön hinein. Das ist ein Beispiel.
Ja. Ja, Pater Lenz, Sie haben vorhin ein Stichwort genannt, das wir in dieser Sendung noch nicht weiter ausgefaltet haben. Sie sprachen nämlich von Glaubenskursen, die Sie regelmäßig geben, Vorträge, die Sie da immer wieder halten. Und dieser Glaubensweg, den wir hier gemeinsam gegangen sind, der ist ja auch Frucht einer reichhaltigen Erfahrung, die Sie sammeln durften in den letzten Jahren aus Ihrem Spezialgebiet als Professor und als Seelsorger eigentlich, nämlich Erwachsenenbildung. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, machen wir mal ein bisschen Werbung für Ihre Glaubenskurse. Sie bemühen sich nämlich genau um das, dass dieser Glaube neu überspringt und das nicht nur bei Kindern in der Volksschule, wo es vielleicht noch leichter ist ranzukommen, sondern bei Erwachsenen, wo der Verstand so und so viele Barrieren dazwischen wirft, scheinbare Barrieren, wie wir auch durch Benedikt den 16. wissen. Aber dennoch, der Mensch ist doch damit mit sehr vielen Befindlichkeiten vollgestopft und lässt den Glauben gar nicht mehr so recht heran. Wie machen Sie das, Pater Lenz, dass Sie dennoch rankommen? Oder
wie mache ich das? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Eben haben wir gesagt, das mit dem Machen ist so eine Schwierigkeit. Also ich glaube, ein erstes ist, dass das Prinzip des Emmausweges, also für uns so hier in Fallendar, aber das gilt ja nicht nur für uns in Fallendar, also allgemein so Prinzip des Glaubenskurses oder Glaubensweges ist. Der Kurs ist ja auch ein Prozess, ein Weg. Nämlich, dass der Weg nach außen mit dem Weg nach innen beginnt. Also, dass man sich zunächst, manchmal werde ich in Gemeinden eingeladen und sagen, kommt so die Frage, wenn ich das Konzept vorstelle oder ja auch bei Priestern, das ist öfters auch, dass ich da in solche Runden eingeladen werde, ja, wie kriegen wir wieder andere Leute in die Kirche? Und dass ich sage, zunächst mal müssen wir eigentlich gucken, wie in uns etwas verlebendigt werden kann, dass andere neugierig werden, dass andere spüren, da ist etwas und dass wir etwas haben, was wir weitergeben können. Und zwar nicht nur theoretisch, so wie die Frauen, die ja Jesus noch nicht erfahren hatten, dass die theoretische Information des Engels weitergaben, aber es heißt dann, ihn selbst aber sahen sie nicht und da war auch kein Funke gesprungen. Der Funke sprang erst in der Begegnung. In der Begegnung, man kann sagen, in der Ostererfahrung oder in der Emmauserfahrung. Und was wir versuchen, ist eigentlich so ein Stück dieses, was ich eben Spielfeld nannte, so abzustecken, bestimmte Themen anzusprechen, bestimmte Liturgien zu feiern. Also das ist bei uns immer auch sehr stark, das, was die Emmaus-Jünger taten, miteinander ins Gespräch zu kommen, über die Fragen. Wir haben da ein Begleitheft zu dem Kurs, das Feuer neu entfachen heißt es. Aber der primäre Adressat ist Menschen, die auf der Suche sind, ob sie in der Kirche oder außerhalb der Kirche sind oder am Rande der Kirche, aber die Mehrheit, die kommt, ist eigentlich mehr gemeintlich verbunden, die aber selbst erstmal spüren und das oft an Erschrecken, da muss ich ja für mich erstmal etwas tun und das ist in mir gar nicht so lebendig, wie ich dachte, bevor ich es weitergebe. Aber dass man dann eigentlich so ein Stück, unser Ziel ist es, dass das, was man dann erfahren hat, auch nach anderswo weitergegeben wird. Das haben wir in den letzten 4-5 Jahren sehr intensiv erleben dürfen, dass wir also weit über Fallender hinaus eigentlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit unserem Kurs, den wir auch immer wieder überarbeitet haben, dass wir die an vielen Stellen weitergeben konnten oder beziehungsweise Leute herkamen. Wir haben bei uns immer wieder so einen viertägigen sogenannten Kompaktkurs, wo das in intensiver Form ist, wo dann man den Kurs kennenlernt und dann Leute zurückfuhren, ob es nach Hamburg war oder Wien, also es ist jetzt Namen, wo Leute da waren oder aus Südtirol, und dort dann den Kurs bei sich umgesetzt haben, durchgeführt haben, andere eingeladen haben, an diesem Weg teilzunehmen und dann, ja, kann man sagen, wie so eine Art Schneeball-System oder Schneeballeffekt auszulösen, dass der eine dem anderen weitergibt und ein Funke zum Brennen kommt oder ein Stein ins Rollen kommt. Also das ist so vom Gesamtanliegen her. Und ein anderes, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es nicht einfach auf den Priester zentriert ist. Also für uns ist es von Kursen her wichtig, dass ein Team das leitet. Inzwischen tue ich bei uns in Fallender die Kurse, die jetzt über 8 Wochen gehen, das ist so das Normale, nicht mehr selbst leiten, also die hier für Leute, die in der Umgebung sind. Das sind zwei Arten. Für die Umgebung und für Leute, die von weiter herkommen, die einfach an 4 Tagen den Kurs so kennenlernen. Aber dass ich diese 8-wöchigen Kurse nicht mehr selber leite, das ist für mich erstmal selbst eine Lernerfahrung gewesen, diese Dinge aus der Hand zu geben. Und ich merke, das geht gut. Also nicht das aus der Hand geben, sondern die machen es gut. Und das eigentlich auf diese Weise auch Gläubige, Laien wie Hauptamtliche ermutigt werden, miteinander einen Weg zu gehen, miteinander den Glauben zu teilen, wie es am Ende die Emmaus-Jünger mit den Jüngern in Jerusalem taten. Und die haben das ja auch dann wieder mit anderen geteilt und weitergegeben. Also das ist für uns so das Grundprinzip. Und wenn man da etwas reinschnuppern will, kann man sich gerne mal so Informationsmaterial kostenlos bestellen. Das ist bei uns einmal über die Homepage, das ist www und dann WEG. WEG ist die Abkürzung für Weg erwachsenen Glaubens, also WEG-Fallender, Fallender mit V und zwei L und dann am Ende DAR, VALLENDAR.de oder aber auch, dass man einfach telefonisch um die Information bittet oder schriftlich. Ich sage einfach mal die Telefonnummer, das ist die 0261 und dann die 6402 und die 990. Dann hat man einfach mal so Informationsmaterial zugesandt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eine Hilfe ist. Inzwischen sind es doch schon eine nicht geringe Zahl von Gemeinden, die nach diesem Konzept gearbeitet haben oder nach ähnlichen Konzepten. Ich bin da mit einigen anderen verbunden, etwa dem Pfarrer Armbruster aus Freiburg, dem Pfarrer Tanner aus der Schweiz, der ja auch schon hier Radio Horeb gesprochen hat, wo wir miteinander auch, also nicht uns als Konkurrenz verstehen, sondern eher gegenseitig unsere Erfahrungen füreinander und miteinander fruchtbar werden lassen, aber wo wir erfahren haben, dass das ein hilfreiches Konzept ist, dass Menschen zunächst einen Prozess gehen und dann in ihnen das so weit reift, dass sie sagen, ich möchte jetzt das auch an andere weitergeben.
Mhm. Also auf den Punkt gebracht, das gelebte Emmaus-Evangelium, was Sie und andere dann in Ihren Vereinen da so machen, ein schöner Abschluss für unsere Sendung. Natürlich sind alle Informationen, die Sie jetzt auch genannt haben, die Homepage, auch die Telefonnummer, sowohl auf unserer Homepage hinterlegt bei der heutigen Sendung, auch bei den anderen Sendungen, den anderen 6 Teilen dieser Sendung und bei unserem Hörerservice selbstverständlich ab morgen wieder abrufbar, und zwar unter der Telefonnummer 0700 7525 7525. Der Hörerservice ist normal Montag bis Freitag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr besetzt. Also für alle, die jetzt reinschnuppern möchten, ein bisschen mehr wissen möchten, wie man denn den Glauben, den Funken überspringen lassen kann oder zumindest ein bisschen nachhelfen kann, dass er überspringt, die können sich jetzt gerne informieren.
Oder sich selbst darauf einlassen, indem man zum Beispiel einfach mal für sich selbst dieses Buch mit den 8 Wochen durchgeht. Mhm. Also informieren, gucken, macht Spaß dran oder nicht, weitergeben, erzählen.
Sehr gut.
Wie die Emmaus-Jünger.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Pater Lenz, für diese 7 Sendungen, die Sie mit uns gestaltet haben, den Weg, den Sie mit uns gegangen sind. Darf ich Sie jetzt noch zum Abschluss, wie wir das schon gewohnt sind, um ein Segensgebet, um ein abschließendes Gebet bitten?
Ja, zunächst sage ich auch meinerseits Dank. Hat mir Freude gemacht, diesen Weg mitzugehen. Und wollen wir beten, dass du, Gott, uns immer wieder einlädst auf diesem Weg, wie die Emmaus-Jünger, dass uns die Augen aufgehen, dass du in deinem Sohn Jesus Christus mit uns gehst, dass er uns wirklich die Schrift erschließt, wir neu verstehen, auch die Scherben unseres Lebens und die Botschaft des Evangeliums zusammenzubringen, dass wir im Brechen des Brotes in der Eucharistie seine Gegenwart erkennen und selbst zu Zeugen werden, die anderen erzählen von dem, was sie selber erfahren durften, und was man nicht machen, organisieren kann, sondern was einem in der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit dem Auferstandenen geschenkt wird. Dazu segne uns, segne alle, die auch auf der Suche sind, auf dem Glaubensweg sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Nochmals herzlichen Dank Ihnen, alles Gute, noch eine gesegnete Osterzeit, Pater Lenz.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, dass Sie sich eingebracht haben. Schön, dass Sie diesen Glaubensweg mitgegangen sind.